Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Und wie in der letzten Woche schon versprochen, heute bin ich wieder nicht alleine, glücklicherweise, denn heute wieder mit von der Partie ist der liebe Pascal.
Das bin ich.
Bist du das wirklich?
Falls man mich vergessen hat.
Nein, natürlich so. Nicht. Wie könnte man dich vergessen?
Weil da war ja jetzt schon eine lange Pause.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Nee, sorry. Nee. Ich auch nicht.
Aber das ist doch, also das ist doch jetzt die dritte Folge in Folge, Doch, richtig so.
Cool. Also,
da war doch gar keine Pause. Nein. Diese Pause ist nur eine Illusion der Sinne gewesen.
Okay. Du wirst das schon wissen, ist ja dein Podcast. Überwiegend.
Ja, also wenn, dann schon ein bisschen unser. Also so häufig, wie du da bist.
Ja.
Ich weiß, du willst dir den Schuh nicht anziehen. Ich zieh dir den immer an. Aber, nee, also um das mal eben kurz aufzuklären, also wir haben heute kein Thema mitgebracht, aber wir wollten euch natürlich nicht im Dunkeln sitzen lassen. Deswegen haben wir ein paar News mitgebracht, und bevor ich halt einfach wieder die News einfach nur so runterratter und vielleicht meinen eigenen Senf mit dazu gebe, dachten wir, dann nehmen wir den Pascal auch wieder mit dazu, und dann kann der Pascal nämlich auch seinen Senf dazu geben. Dann habt ihr zweimal Senf auf eurer Bratwurst. Das ist doch auch schön. Hoffe ich.
Ich kann auch meinen Ketchup dazu geben. Dann habt ihr Senf und Ketchup.
Ja, nur Mayonnaise gibt's nicht. Also das ist...
Auf die Wurst ist das aber auch komisch.
Ja, eben. Ne? Also das finde ich auch. Mayonnaise auf Bratwurst, weiß ich nicht. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein in die News.
Nerds am Apparat. News.
Und wir berichten ja immer über Sicherheitslücken, und da sind ja sehr, sehr viele andere Produkte mit dabei. Und diesmal gab es auf dem Security Bulletin von Atlassian im Oktober auch die ein oder andere Information über Sicherheitslücken, die sowohl in Bitbucket, Confluence und Jira eine Lücke aufgetan haben. Darüber hat Atlassian selber prinzipiell auch berichtet, und es geht da unter anderem um Informationsabfluss oder teilweise auch Denial-of-Service-Sicherheitslücken. Es sind sehr, sehr viele CVEs, die da aufgeplöppt sind. Das sind, wenn ich das richtig sehe, sind das 5 offizielle CVEs. Sechs CVEs, die alle mit, ja, im Bereich 7 von der Schwerwiegenheit, ne, also Risiko ist durchaus hoch, der Score ist dann so bei 7, 7,5, gibt aber keinen höher, der 8 ist. Und, wie gesagt, relativ viele Sachen davon betroffen, also nicht nur Microsoft mit seinem Portfolio hat Sicherheitslücken, nein, Atlassian mit ihrem Portfolio hat dementsprechend auch Sicherheitslücken, steht ja eigentlich in direkter Konkurrenz zu Microsoft mit ihren Produkten.
Die Lücken sind ja jetzt auch nicht alle gleichzeitig gefunden und geschlossen worden, ne? Das wurde jetzt nur einmal halt in dem Oktober veröffentlicht. Dass da was passiert ist.
Ja. Also im Endeffekt auch wirklich der Bericht von Atlassian, so, hey, wir haben da was gefunden, hey, wir haben es auch geschlossen, und hey, das sind die CVEs, und hey, das sind die Infos dazu, also updaten. da sind teilweise Java Runtime Environment Probleme in Bitbucket aufgetreten, die im Endeffekt nicht authentifizierten Angreifern ermöglicht hat, unbefugte Daten zu lesen, zu löschen, zu schreiben oder auch sogar zu verändern im Bitbucket Data Center, was natürlich schon echt schwerwiegend ist, wenn da ohne Authentifizierung reingekommen werden kann und man da Unbefugten dann irgendwie auch das Recht gibt, Daten zu verändern oder gar zu löschen. Das ist meistens eher nicht so ganz so cool.
Yes. Eins der kritischsten Lücken.
Ja, definitiv.
Ich meine, das sind jetzt noch so Denial of Service, ne? Das ist halt scheiße für ein Unternehmen, weil du kannst halt deinen echten Kunden nicht bedienen. Aber immerhin geht dadurch nichts kaputt.
Nee, nur aus, beziehungsweise Dienste sind dann nicht erreichbar.
Genau.
Ja, aber also deswegen, also hast du vollkommen recht, ja, also der Bitbucket, die Sicherheitslücke in Bitbucket ist das Kritischste, das Rest ist Denial of Service. Aber auch das, wie du schon sagtest, ist halt ärgerlich, ne? Also wenn dann auf einmal Dienste nicht mehr funktionieren, ich sie nicht
da teuer, mit rankommen. Ordentlich teuer.
Ja, auf jeden Fall. Je nachdem, was dahinter hängt. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, für jede Sicherheitslücke, die entstanden ist, gab es auch Updates, die diese Sicherheitslücken geschlossen haben. Das heißt, auch hier wieder an der Stelle, das, was wir jedes Mal predigen, updaten, 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 updaten. Das Problem mit Updates ist, boah, was für eine Überleitung.
Nice.
Manche Updates haben durchaus Schwierigkeiten verursacht. So unter anderem das Windows-Update von 24H2, was unter anderem auf Asus-Notebooks zu Bluescreens geführt hat, was zu Problemen mit Kameras und der App Voice Meter geführt hat. Auch mit Windows Hello gab es Probleme. Western Digital SSDs waren davon auch betroffen. Da gab es ebenfalls Bluescreens. Das 24H2 hat eventuell ein paar mehr Probleme aufgerufen, als dass es sie gelöst hatte.
Ist ja ein Feature-Update, also ist ja dann auch bei vielen nicht direkt installiert worden, hoffentlich.
Hoffentlich, ja.
Das Blödeste ist natürlich dann für die Leute, die dann halt wirklich eine Western Digital SSD haben und von dem Problem betroffen waren. Das wird eine anstrengende Reparatur.
Ja.
Weil da gibt es halt keinen Nachher-Patch für, sondern das muss halt wirklich mit einem Reparatur Stick oder was repariert werden.
Manuell. Ja, das kriegt man nicht einfach mal so eben. Man kann dann nicht einfach mal eben das System starten und updaten, weil wenn das Update schon drauf ist, dann ist es, ja, da hilft dann nur eine Reparatur. Das ist nicht so cool.
Ja, wenn man Glück hat, dann merkt Windows das selber und spielt halt das Update zurück. Das ist durchaus eine Möglichkeit, aber sofern ich das mitbekommen habe, war das wohl keine Option.
Ja.
Weil, wie gesagt, wenn du dann halt das Windows-System auf einer Western Digital SSD hast, dann stürzt das halt ab, bevor sich Windows das merken kann, dass es abstürzt.
Ja! Das ist dann auch durchaus schwierig. Aber deswegen werden ja meistens bei der Update-Installation ja auch immer Time-Marks gesetzt, sodass man im Endeffekt auf einen vorherigen Stand zurückspielen kann, wenn man in der Reparatur ist. Aber auch das
funktioniert. Wie gesagt, wenn man sich halt so einen Reparaturstick gemacht hat im Vorhinein, das macht jetzt auch nicht jeder.
Nee, das stimmt.
Und dann wird es kompliziert. Das ist nicht so einfach.
Nee.
Von daher, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Lösung von Microsoft selber aussieht.
Ich würde wetten, nicht alle geupdatet haben und die noch updaten müssen, dann das neueste Update bekommen, weil natürlich wurden die Fehler mittlerweile schon behoben. Das Update war ja dann auch zeitweise pausiert oder wurde dann zielgerichtet nicht unter anderem auf Asus-Geräten ausgerollt, dann aber für alle anderen. Aber wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ich glaube, du hattest auch gerade noch mal geguckt, gibt es ja jetzt im Endeffekt auch ein neues Update, was halt diese Fehler ausgemerzt hat.
Ja, also ich habe ja auch selber ein Asus-System. Und ich habe das Update schon jetzt ohne Probleme.
Ja. Ich habe das
Update. Also das heißt, ohne Probleme. Ich habe immer noch so ein paar Kleinigkeiten. Ja. Emojis zum Beispiel werden nicht vernünftig gerendert. Ich weiß nicht, da habe ich auch noch nicht nachgeguckt, ob das ein Known Bug ist oder ob das jetzt wieder nur mich betrifft. Ich werde gleich mal den neuesten Patch installieren und mal gucken, ob es damit behoben ist.
Aber lustig, also ich bin ja im Beta-Branch. Ich kriege ja relativ früh dann Updates. Und ich hatte keinerlei Probleme und ich habe ja auch ein Asus-System. Es ist dann schon interessant, wie sich halt die unterschiedlichen Branches dann von den Updates unterscheiden. Na, also normalerweise hätte ich ja gesagt, der Beta-Branch, ja, der hat halt die Updates im Vorhinein, dann kann man ein bisschen testen und Feedback geben und daraufhin kommen sie dann in den Stable-Branch, wenn die Fehler behoben sind. Aber alles das, was halt in irgendeiner Art und Weise berichtet worden ist, hatte ich gar nicht. Also keine Bluescreens, keine Probleme. Ich hatte, also es war
Ja, das wird, deshalb ist das ja auch erst bei dem Stable Rollout aufgefallen, ne? Das wird halt wirklich nur ganz wenige User betreffen, aber es sollte halt nicht passieren.
Nee, natürlich nicht, ne? Also das ist, ich glaube, was mich verschont hat, ist, dass ich vielleicht keine WD-SSD hatte. Ich habe ja nur die Samsung-SSDs drin. Das kann mich natürlich auch gerettet haben, ne? Und Voice-Meter-App zum Beispiel verwende ich auch nicht. Bin ich halt vielleicht aus der Zielgruppe auch einfach rausgefallen. Das kann natürlich sein.
Yes.
Das ist ja auch das Schwierige im Endeffekt generell für in irgendeiner Art und Weise Updates für Windows-Systeme. Die Kombinationsmöglichkeiten sind ja alleine, was die Hardware betrifft, schon sehr, sehr vielseitig. Und dann die Software kommt ja dann nochmal dazu. Na, also das sind ja wie viele Trillionen verschiedene Versionen oder unterschiedliche Kombinationen von Hardware und Software hast du unter so einem Windows 11 oder Windows 10 oder generell für Microsoft, ne? Und das alles zu bedienen, nicht immer leicht.
Geht so, ne?
Was sie sich aber definitiv hätten ersparen können, wäre das heimliche Ausrollen der Recall-Funktion. Oder was sagst du dazu?
Ja, sehr merkwürdig das Ganze. Nachdem ja Microsoft, und wir haben ja darüber in der Vergangenheit berichtet, als Microsoft Recall angekündigt hat, da sind ja erstmal alle auf die Barrikaden gegangen. Wir erinnern uns, Recall wollte oder möchte eine Zeitleiste aufbauen von den Dingen, die du auf deinem PC machst, mit Screenshots und Kontext und allem, und das in einer Datenbank abspeichern für dich, um da durchzusuchen.
Vornehmlich natürlich lokal, ne? Also.
Genau, lokal, aber das macht ja nichts, das ist ja trotzdem gefundenes Fressen für Hacker, natürlich, Die mal auf deinem System sind. So, das sollte dann auch, da das KI irgendwie mit integriert hat, sollte das auch nur auf Copilot Plus PCs oder zumindest auf ARM-based Systemen, ja, ARM-CPUs, die einen KI-Kern oder KI-Kerne haben, verfügbar sein. Danach sind sie natürlich so ein bisschen auch zurückgerollt mit dem Enabled by Default, also standardmäßig aktiviert. Und das haben sie dann auch gesagt, gut, dann wird das nicht standardmäßig aktivierend sein, sondern man muss aktiv hingehen und das aktivieren, damit es etwas aufzeichnet. Jetzt kam das 24H2 Update. Und es gibt in einigen Communities, die sich minimalst Windows Images zusammenbauen, weil die nicht jedes Feature für ihre Arbeitscomputer zum Beispiel brauchen, für ihr Firmennetz, sondern da nur ein rudimentäres Windows gebraucht wird und den ganzen anderen Dreck kann man halt einfach schon vor der Installation aus dem Image entfernen. Ja, damit nur das installiert wird, was wirklich benötigt wird. Recall ist natürlich für die meisten Firmen komplett irrelevant und sollte dann deaktiviert werden für so ein Image. Und dabei ist denen dann aufgefallen, dass wenn man Recall deaktiviert, man auf einmal eine alte Version vom Windows Explorer bekommt.
Ja, namentlich sogar der Windows 7 Explorer, der dann auftritt.
Windows 7 oder Windows 8, irgendwie sowas.
Ja.
Also schon was älter.
Bisschen.
Und das nicht nur auf ARM-System, sondern halt auch auf x86 CPU-System. Ja, also auf ganz normalen PCs. Wo ja Recall gar nicht zu installieren sein soll. Angeblich. Laut Microsoft. Das heißt, um jetzt wieder den neuen, richtigen Windows 11 Explorer zu bekommen, muss man halt Recall aktivieren. Oder zumindest mit installieren. Wir sind natürlich dann noch ein bisschen weitergegangen, haben das mal installiert und man kann sich dann das installierte Image dann im Nachhinein angucken und auch die aktivierten Features. Und siehe da, Recall ist aktiviert. Man geht in die Einstellungen, wo eigentlich Recall-Einstellungen sein sollten und da ist nichts.
Ja.
Das mag jetzt erstmal vielleicht gar nichts heißen, dass aber dieses Feature, wenn man es deaktiviert, dann den Explorer dann trotzdem normal läuft, gibt einem dann kurz zu denken. Warum das dann im Image dabei sein muss.
Ja. Ja, und also und da fängt es halt an, ne? Also Chris Titus-Tech, den habe ich, der wird auch in den Shownotes im Endeffekt verlinkt sein. Der hat da auch ein Video zu gemacht und ich gehe da durchaus mit, dass
genau,
er sagt.
Er ist der Typ dahinter, hinter dem ganzen, ja, Projekt.
Der das heraus identifiziert hat und auch ergründet hat und berichtet hat. Also Chris Titus-Tech. Der sagt auch, dass es eine Änderung ist, die, Zitat, auf sehr hinterhältige Weise im Endeffekt, Zitat Ende, in die PCs gefunden hat. Und da stimme ich ihm durchaus zu, weil das ist hinterhältig. Weil wenn man im Vorhinein sagt, ja, das ist nur für Copilot Plus PCs und nur für ARM-CPUs, und dann kriegt es aber jeder und dann hat aber wir als normaler Nutzer, sag ich mal, keine Einstellungsmöglichkeiten. Und wenn wir dann schon frickelig irgendwie was einstellen müssen, um Recall zu deaktivieren, und
zumindest,
dann ist es kein
Opt-in. Zumindest das Feature. Also das ist halt, man weiß halt nicht genau, was dieses Überblei, ne? Das kann ja auch einfach nur nichts sein. Und dieses Feature wird halt trotzdem überall verteilt, damit der Explorer vernünftig läuft, was halt komisch ist. Und wenn man es deaktiviert, passiert halt nichts, weil es, wenn es aktiviert ist, halt auch nichts tut. Man bekommt nur halt so null Infos von Microsoft, was das jetzt bedeutet, dass da Recall als Feature mit installiert wird und das halt auch wie sagt man, dass es erforderlich ist, dass man es installiert.
Ja. Ja, ist halt ganz schlechte Kommunikation an der Stelle, ne? Also das ist untypisch. Na, was heißt untypisch, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt einfach eine Unart. Also das sollte man gerade mit solchen Features nicht machen, weil, wie du schon zu Anfang eingeläutet hattest, Recall von der Funktionalität her ist, wenn es aktiviert ist, ein spannendes Einfallstor für Hacker. Weil
nee, ein Grund dafür einzubrechen.
Ja, genau. Ne, also ja, stimmt, ein Grund dafür ist einzubrechen, weil halt das, also das geht halt nicht. Ich verstehe generell auch nicht, warum man sich dann nicht von Recall ganz gänzlich verabschiedet hat, weil der Aufruhr war ja sehr groß zu Recall.
Naja, weil die halt ihren Co-Piloten verkaufen müssen.
Ja.
Ob sie es mitbekommen haben, aber KI geht's gerade nicht so gut, weil die Firmen nicht wissen, was sie damit machen sollen.
Ja, habe ich mitbekommen. Ganz cool, also kann ich auch noch mal unten verlinken, aber es gibt ja jetzt im Endeffekt auch die Co-Pilot Wave 2. Hatte ich ja, glaube ich, auch schon drüber berichtet gehabt. Da kommen ja noch mal einige spannende Features in den Co-Piloten mit rein. Genau, hatte ich in der News-Folge 6 hatte ich darüber berichtet. Aber die Sachen kommen ja alle gänzlichst ohne Recall erstmal aus. Also das ist halt.
Ja, aber wenn du halt einen Computer verkaufst, wo Copilot dran steht, dann möchtest du natürlich auch so viele Features mit Copilot wie möglich da drin haben.
Ja, stimmt auch wieder.
Ob das jetzt deaktiviert ist oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Die Hauptsache, man hat irgendwas so. Ey, guck mal. Das hat KI da drin. Keine Ahnung warum, aber es hat KI da drin.
Ja, es muss gut sein. Steht KI dran, muss gut sein. Ja, aber Recall zu einfach zu aktivieren, also das ist, dann hätten sie sich an ihre Versprechen halten sollen und
es kann ja halt auch irgendwelche Abhängigkeiten haben, die sich der Recall mit dem Explorer halt teilt. Das passiert halt schon mal, wenn man so ein Betriebssystem programmiert. Verrückt.
Wahnsinn.
Aber dann muss man halt eine bessere Lösung finden.
Ja, bin ich völlig bei dir.
Der Linux-Kernel, bei denen klappt das einfach. Warum nicht auch bei Windows?
Ja, und das ist halt auch das gefundene Fressen, ne? Also seit dem 24H2-Update, die News und gerade YouTube-Videos sprießen ja einfach nur, ne? Warum jetzt die richtige Zeit ist, auf Linux umzusteigen, um Linux-Gaming zu betreiben. So, ne? Also das ist ja, also es ist halt das gefundene Fressen für alle Nicht-Unterstützer von Microsoft. Die sagen, Linux ist halt das bessere Betriebssystem. So, wenn Microsoft zudem, halt so einen Mucks macht. Ja.
Das Coolste eigentlich ist von Microsoft, der Move jetzt mit dem, da gab es ja den CrowdStrike vor ein paar Monaten.
Ja.
Wo ja sich dieser Kernel-Treiber, der Antivirus, komplett aufgehangen hat und die Windows-Systeme nicht booten konnten. Und Microsoft hat das zum Anlass genommen, um zu sagen, gut, wir müssen die Kernel-API verbessern und Programm keinen Einfluss mehr oder keinen Eingang mehr in den Kernel bieten.
Mhm.
So handhabt das Linux schon immer, dass User-Software keinen Einfluss auf den oder kein sich nicht in den Kernel integrieren kann, um genau halt solche Probleme zu vermeiden. Und Anti-Cheat-Software funktioniert halt genau so, dass die sich halt in den Kernel eingraben, damit die halt jeden Input alles überwachen können, um halt sicherzustellen, dass man nicht cheatet. Wenn diese Verbindung aber irgendwann gekappt wird, dann müssen halt auch Anti-Cheat-Software halt sich daran anpassen und dann kannst du es halt auch genauso gut für Linux programmieren. Beziehungsweise ja. Man kann halt einen besseren Kompatibilitätslayer für Antiviren-Software erstellen, die eigentlich für Windows geschrieben worden sind, aber dann halt auf Linux laufen. Und damit könnte dann Gaming auf Linux halt auch Multiplayer-mäßig funktionieren besser.
Ja.
In der Zukunft.
Ja, wobei, also, wer weiß. Wenn ich das richtig verstanden habe, selbst wenn Software existieren würde, wie zum Beispiel Valorant mit Vanguard, das ist ja auch Kernel-basiert, dass die Spiele trotzdem laufen, aber halt Vanguard gar keinen Zugriff auf den Kernel bekommt auf Linux.
Ja, also, wenn die, da müssen die Entwickler halt aktiv hingehen, ne, und da ja. Kompatibilität herstellen. Das funktioniert nicht so von alleine.
Ja, aber ich glaube, also Gaming auf Linux wird hier bei uns im Podcast mit Sicherheit auch nochmal irgendwann ein Thema sein. Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung, weil wir das Steam Deck unter anderem haben, was ja auch einfach, ne, Arch Linux ist ja ein Linux im Endeffekt, beziehungsweise Proton, sodass die Spiele ja alle, also alle Spiele, die verifiziert sind auf dem Steam Deck, laufen ja im Endeffekt auch auf Linux. Und das ist ja auch schon ein, seit Steam Deck Release wird es ja auch immer, also gibt es prozentual immer mehr Linux-Nutzer, die Steam dann verwenden und mit Steam zocken. Und das ist schon der richtige Schritt in die Richtung, mit Sicherheit. Ich sperre mich noch so ein bisschen, mir irgendwie ein Betriebssystem mit Linux zu machen, weil mit der aktiven Maschine ist es halt auch eher so, meh, und du hast dir ja auch noch relativ viele Gedanken dazu gemacht, wo du sagst, weiß ich
nicht. Ja, das Filesystem von Windows, ne, NTFS ist halt so der größte Holdback praktisch. Da ist die Kompatibilität nicht besonders gut und ich möchte natürlich dann auch ein Filesystem, was vernünftig läuft unter Linux, und das bedeutet aber dann halt die Dateien umzumodeln auf das neue Datensystem. Das heißt, entweder hin und her kopieren, da braucht man natürlich dann den entsprechenden Speicherplatz irgendwo anders.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es halt so Komplettkonverter gibt, die dann halt die gesamte Platte halt alles in einem Schritt halt umkonvertieren können in das neue Dateisystem. Da habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt und das hält mich halt auch aktuell noch ein bisschen zurück. Aber ich habe viel Gutes von Cache OS gehört, dass es auch Arch Linux basierend kommt mit einer großen Auswahl an Desktop-Systemen.
Spannend. Dazu konträr finde ich halt, ich habe letztens ein Video, ich weiß, was du von ihm hältst, aber lass mal dahingestellt. Alexi Bexi hat letztens ein Video gemacht über einen Windows-Server, um sich im Endeffekt Ressourcen, also Gaming-Komponenten-Ressourcen auf einem Server mit mehreren PCs innerhalb des Heimnetzwerkes zu teilen, um zum Beispiel nicht, ich sag mal, zweimal eine AMD 7800 XTX im Hause zu haben, sondern eine 7800 XTX in einem Servergehäuse, wo dann Windows läuft und dann eine virtuelle Maschine läuft, die sich einfach die Ressourcen teilen und du dann von mehreren PCs aus drauf zugreifen kannst, um dann halt wirklich auf den Geräten, auf einem Gerät an zwei Endstellen, sag ich mal, zocken zu können. Wo ich dann sage, okay, das klingt halt auch wieder interessant, aber es ist halt wieder Windows-basiert, weil halt Windows mit dem Hyper-V dann da drauf läuft. Wo ich sage, eigentlich auch ganz cool.
100% auch Lösungen für Linux, die sind nur nicht so einfach zu konfigurieren.
Ja, und das ist es dann halt, ne, wo ich denke, also das war schon im Hyper-V war es nicht so einfach, weil du natürlich auch Grafikkartenressourcen in irgendeiner Art und Weise dann auch teilen musst, was ja auch nicht nativ geht im Hyper-V. Dann stelle ich mir das halt auf Linux noch mal komplizierter vor.
Ja, aber also Virtualisierung
und ganz cool.
Da gibt es so viel Virtualisierungssoftware auf Linux, weil das halt auch auf den meisten Servern halt einfach läuft, wo halt die Virtualisierung passiert. Von daher sehe ich das, glaube ich, da sehe ich Linux ganz klar vorne halt auch bei der Performance, weil wenn du einen Windows-Server hast, da geht dir so viel flöten einfach an Performance, einfach nur wegen dem Windows-System.
Ja, klar. Ne, also das ist ja das Problem mit softwarebasierter Virtualisierungssoftware. Softwarebasierter Virtualisierungssoftware, das ist auch ein toller Satz. Klar, wenn du halt ein Windows installierst und darauf dann den Hyper-V laufen lässt, also die Virtualisierungssoftware, ist das nochmal was anderes, als wenn du halt direkt auf der Hardware selber die Virtualisierung stattfinden lassen kannst. Wie ein ESXi oder sonst irgendwas. Und Windows frisst ja wirklich viele, viele Ressourcen. Also das ist ja, das ist schon hardcore, was die da an Ressourcen teilweise fressen, das stimmt schon. Ja, aber, ne, also das ist, worauf wir ja im Endeffekt hinaus wollten, Gaming auf Linux werden wir mit Sicherheit auch nochmal thematisieren irgendwann, wenn wir uns dazu bewegt haben. Aber was mich interessieren würde, ob Gaming auf Linux für euch auch schon interessant ist, wird mit Sicherheit eine Umfrage auf Spotify geben. Ansonsten, wenn dieses Video es endlich auf YouTube schafft, oha. Das letzte News-Video hat es ja leider nicht geschafft, weil YouTube unheimliche Probleme mit ihrem RSS-Feed hatte oder hat. Aber dann dürft ihr das selbstverständlich auch gerne in die Kommentare schreiben auf YouTube, wenn das Video da kommt. Keine Garantie, aber wir werden es versuchen, dort hochzuladen. Und dann könnt ihr uns gerne mal beantworten, was ihr von Gaming auf Linux haltet. Das würde mich dann doch durchaus interessieren. Eine weitere News. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, deswegen ich möchte mal einmal den Schwenk zurückbekommen. das Internet Archive ist Zielscheibe von kriminellen Aktivitäten geworden. Ich glaube, dass das bekannteste vom Internet Archive ist eigentlich die Wayback Machine, die ja über die Jahre Snapshots von Internetseiten gemacht hat und diese in einem Zeitstrahl im Endeffekt, ja, zugänglich gemacht hat. Also man kann da dann einfach gucken, okay, wurden vielleicht Artikel verändert, wie hat sich das Design der Seite im Laufe der Jahrzehnte verändert und.
Ich habe letztens noch ein altes Review zu einem uralten Spiel gefunden, das es halt nicht mehr offiziell online gibt. Ja. Für sowas ist das auch gut. Finde ich super.
Ja. Leider sind die halt Angriff von Cyberkriminellen geworden. Und das ist auch nicht das erste Mal. Hier ist im Endeffekt das Problem gewesen, dass API-Schlüssel den Weg nach draußen gefunden haben. Und auch jetzt immer noch nicht alle API-Schlüssel einmal komplett rotiert sind. Die Angreifer hatten damit Zugriff auf die Zendesk-Token. Was bedeutet, dass sie mehr Zugriff hatten auf mehr als 800.000 Support-Tickets, die seit 2018 an info@archive.org gesendet worden sind. Das heißt, egal, ob ich eine allgemeine Frage hatte oder ob ich beantragt habe, dass meine Seite aus der Wayback Machine rausfällt, auf diese Daten haben dann die Angreifer Zugriff gehabt. Und deswegen gab es auch einen Shutdown von Archive, also vom Internet Archive. Weil einfach die Sicherheitslücken viel, viel zu groß sind. Und da sind auch teilweise von 31 Millionen Nutzern wurden Passwörter und Nutzernamen und E-Mail-Adressen sind da abgeflossen und. Also das ist schon etwas kritisch. Das Problem ist, dass die Konfigurationsdatei seit 2022 halt ungeschützt ist. Und das sind so Dinge, die sollten natürlich nicht sein. Ja, schade.
das gehört dann einsortiert in Obfuscation is not security. Also die das Verstecken einer Datei bedeutet nicht, dass es dann auch automatisch sicher ist. Man muss auf jeden Fall den Zugriff darauf verbieten.
Ja, definitiv. man arbeitet, also Zendesk, die Kundenservice-Software bereitstellen, arbeiten jetzt auch mit Internet Archive zusammen, um die Zendesk-Accounts zu sichern. Unterstützen da dann im Endeffekt das Internet Archive, aber es sollte trotzdem halt nicht passieren, ne? Also gerade wenn man mit so vielen Sachen und so vielen Informationen arbeitet, weil das sind ja, also das Internet Archive ist halt groß. Und das ist natürlich schade. Was gibt's noch in der Welt? Bremen.
Viel zu viel.
Ja, das sowieso. Und das ist nur eine Woche vergangen, ne? Ich habe ja letzte Woche schon News gepostet und ich habe ja, oh mein Gott, ich habe schon so viel aussortiert und so viele Sachen nicht mit reingenommen. Sonst könnten wir wahrscheinlich eigentlich könnten wir mit Sicherheit jeden Tag eine Stunde nur über News sprechen. Und selbst dann haben wir noch nicht alles drin, was da draußen in der Welt los ist in der IT. Aber,
Dann wird es irgendwann langweilig.
Ja. Reicht ja jetzt schon so, dass wir schon fast 30 Minuten nur über News quatschen. Bremen. Mal was aus der deutschen Bundesregierung. Bremen möchte Vorreiter sein und fordert eine Revolution. Bremen hat es satt. Bremen hat keinen Bock mehr. Und Bremen hat in einer Sondersitzung vom IT-Planungsrat von Bund und Ländern ein bisschen Sprengstoff mitgebracht. Denn, also verbalen Sprengstoff, bitte nicht falsch verstehen, Bremen hat mehrere Vorschläge eingebracht, die für deutsche Verhältnisse doch eher an eine Revolution an eine Revolution gedenken. Denn Bremen fordert, dass die Bundesländer die Verantwortung für einen geplanten Datenaustausch oder eine geplante Datenaustauschinfrastruktur an die Behörden von Bund und Länder überlassen. Aktuell ist es ja so, dass das eher auf Länderebene ist und jedes Land sich irgendwie jedes Bundesland so seine eigenen Sachen brödeln kann, unter anderem aber auch Soziales, Gesundheits, Justiz oder Finanzen in Sachen Digitalisierung halt auch häufig autonom agieren, sodass halt viele, viele Einzellösungen im Endeffekt existieren. Und Bremen fordert, dass diese Entscheidung an die Bundesregierung beziehungsweise an eine zentrale Stelle gelegt werden. Dabei ist die Rede von einem NUTS-System, also National Once Only Technical Systems, kurz NUTS. Erinnert mich immer ein bisschen an NUT, diese kleinen Pinguine. Und finde ich eigentlich spannend, gerade wenn man bedenkt, dass wir letzte Woche noch darüber gesprochen haben, dass unter anderem das Bundesland Niedersachsen einen Sondervertrag mit Microsoft ausgehandelt hat, um im Land oder im gesamten Bundesland auf Sitzungsebene Microsoft einführen zu können. Was andere Bundesländer nicht tun. So dass halt da wieder eine große Differenz bekommt. Und prinzipiell finde ich es eigentlich ganz cool, wenn das in einer Hand liegt, die das entscheidet, für alle und nicht jeder einzeln für sich. Das andere Problem, was ich damit sehe, ist aber, dass die Bundesregierung, glaube ich, nicht fähig genug ist, Entscheidungen für das gesamte Bundesland zu treffen. Denn, wenn wir uns auch zurück an erinnern, war, glaube ich, sogar in den letzten News, dass unser aktueller Kanzler Olaf Scholz fordert oder die Idee in den Raum geworfen hat, beziehungsweise das aktuell aushandelt, dass, wie heißt es denn nochmal? Wie hieß nochmal die Software? Also, sie wollen auch Microsoft nutzen, aber über einen Drittanbieter. Ich komme nur gerade nicht mehr auf den Namen, die sie da der das liefern soll.
Ich auch nicht. Keine Ahnung, wovon du redest.
Ich finde auch gerade die News nicht mehr. Ich habe zwar alles dokumentiert, aber ich finde die News gerade nicht. Scheiße. Nein, aber ich hatte auf jeden Fall darüber berichtet, dass es einen Dienstleister gibt, der eine eigene Cloud bereitstellt, in der dann die Microsoft-Produkte laufen, sodass Microsoft nur noch die Updates an diesen Drittanbieter weitergibt und dieser Drittanbieter diese Updates prüft, überwacht und dann in seinem eigenen Rechenzentrum im Endeffekt ausrollt, wo dann die Bundesregierung darauf zugreift. Sodass halt kein Datenfluss Richtung Microsoft stattfinden kann. Wie gut oder schlecht das jetzt halt ist, sei mal dahingestellt, aber ich halte das durchaus für problematisch, wenn solche Entscheidungen getroffen werden, weil damit hat ja wieder ein Hersteller bzw. ein Anbieter die Alleinherrschaft über die gesamten Informationen, die in ihrer eigenen Microsoft 365 Cloud dann liegen und von der Bundesregierung benutzt werden. Ist halt schwierig. Und wenn ich dann höre, Bremen fordert eine einheitliche Digitalisierung und dieses Nutz-System, finde ich prinzipiell gut, stehe ich prinzipiell auch dahinter. Aber ob das so schlau ist, weiß ich nicht. Finde ich schwierig zu identifizieren. Ich glaube aber halt durchaus, so, dass...
Ja? Ist halt wieder so typisch deutsch, ne?
Ja. Oh ja. Das ist sehr, sehr, sehr typisch deutsch. Was ich mir vorstellen kann, dass wenn das zentralisiert entschieden wird, dass einige Prozesse schneller gehen, dass schneller Entscheidungen getroffen werden, ob es dann aber bessere Entscheidungen sind, da würde ich mich definitiv nicht aus dem Fenster lehnen und sagen ja oder nein.
Das erinnert mich so ein bisschen an DE-Mail. Erinnerst du dich da noch daran?
Oh Gott.
Gibt's das noch?
Ich glaube ja.
Das war halt auch so ein eigenes Mail, digitales Mail, Technik, die sich da ausgedacht haben, wo sie aber dann doch irgendwie, da wollten sie dann E-Mails auf den Mail-Servern scannen nach Viren. Also müssen die Mails halt auch entschlüsselt werden können von den Servern und so Zeugs. Das ist ja auch gar nicht kritisch, wenn man das dann irgendwo zentral macht. Nee. Voll gut.
Ja.
Und dann wollten sie irgendwie 40 Cent oder so pro Mail. Mhm. Aber dafür wurden die Mails schon verschlüsselt übertragen.
Das stimmt.
Ist heutzutage halt auch Standard bei Mail. Aber gut. Ja. Aber das war bei denen halt schon von vornherein. Ist aber trotzdem scheiße, dass die Mails halt irgendwo zentral liegen.
Ja.
Ist, also nicht so, ich hab nicht so geil.
Die E-Mail gibt es immer noch. Die Deutsche Telekom hat aber schon am 31. August 2021 angekündigt, aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit zu Ende August aus dem DE-Mail-Projekt auszusteigen. 1&1 war immer noch mit dabei. Die haben aber jetzt auch erst im Mai 2024, die Einstellung innerhalb der nächsten 12 Monate angekündigt. Also es gibt die DE-Mail noch, aber es werden immer weniger.
Ja.
Ja. Aber ja, ne, das meine ich mit, also prinzipiell eine gute Idee, weil es gibt dann halt, ne, schnell Entscheidungen. Auf der anderen Seite, ob es gute Entscheidungen sind, das sei mal dahingestellt.
Wollen wir bei der Bundesregierung bleiben?
Wir können sehr gerne bei der Bundesregierung bleiben, ja.
Es tut sich auch ein bisschen Gutes, auch wenn es noch nicht gut genug ist. Aber das sagenumwobene Hacker, den Hacker-Paragraphen soll ein bisschen abgeschwächt werden. Dafür hat das Bundesjustizministerium bereits einen Referententwurf zur Abstimmung gegeben. Die Taz hatte dazu berichtet und die Netzpolitik.org hat dann auch diesen Gesetzentwurf mal veröffentlicht. Die Hacker sind an sich ganz angetan davon, dass mal überhaupt was passiert. Sagen aber gleichzeitig auch, das geht halt nicht weit genug. Also es ist zwar schön, dass das Benutzen von Hacker-Tools zur Aufdeckung von Sicherheitslücken zwar jetzt genehmigt werden soll, und da ist das halt schon im Wortlaut, ne? Es ist genehmigt. Man muss aber immer noch beweisen, dass man das auch in diesem Rahmen tut zur Sicherheitsforschung und nicht zu irgendwelchen kriminellen Machenschaften. Und das ist dann halt in den meisten Fällen halt Aussage gegen Aussage. bisschen schwierig. Von daher ist man dann halt als Hacker halt wieder in irgendeiner Grauzone und weiß nicht so richtig, soll ich jetzt den Anbieter anschreiben, dass ich da eine Sicherheitslücke mit diesem Tool gefunden habe oder nicht. Toll. Weil du weißt immer noch nicht, ob die dich da deswegen anzeigen, was sie halt können immer noch. Danach.
Ja, siehe damals CDU, die Sicherheitslücken hatten, die gemeldet worden sind und dann erstmal als ersten Schritt gemacht haben, okay, wir zeigen die an oder den Hacker an, der uns diese Sicherheitslücke gemeldet hat.
Und auf diesen Stress kann halt jeder Hacker verzichten, selbst wenn sie im Recht sind.
Ja. Ja, der CCC, ich hatte es gerade gelesen, der CCC sieht auch, ne, es gibt weiterhin gefährliche Grauzonen durch den Gesetzesentwurf. Ich zitiere hier einfach mal. Sprecher war Dirk Engeling, auch gegenüber dann netzpolitik.org. Und Dirk Engeling sagt, Zitat, wir begrüßen die Einsicht des Gesetzgebers, dass Inspektionen angeblich sichere IT-Systeme im Grundsatz legal sind, statt jedoch durch die Abschaffung des schädlichen Paragraphen 202c ein Signal zu senden, Computersicherheit würde auch hierzulande endlich ernst genommen, erlaubt der Entwurf aber nun offensichtlich harmlose Besichtigungen ausdrücklich. Berufliche Sicherheitsforscher arbeiten auch zukünftig weitestgehend in einer gefährlichen Grauzone. Zitat Ende.
Genau.
Also auch da genau das, was du ansagtest, ne, diese Grauzone, gefährliches Metier, in dem man sich dann trotzdem noch befindet, auch wenn dieser Gesetzesentwurf vielleicht der Schritt in die richtige Richtung ist, aber ja, vielleicht nicht ganz so die Legalität schafft, die White Hacker im Endeffekt benötigen.
Aber ne, das ist halt etwas, was halt schon im Koalitionsvertrag stand, dass sich die Ampelregierung darum kümmert. Und die Ampelregierung ist halt wahrscheinlich kurz davor, nicht mehr zu existieren. Von daher preschen die halt einfach jetzt damit durch, damit sie halt was gemacht haben.
Ja.
Und dann, dann kommt es halt immer nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zusammen, wo sich dann halt alle drauf einigen, damit es halt auf jeden Fall abgesegnet werden kann.
Ja.
Schade.
Ja.
Also schön, dass überhaupt was passiert, aber schade, dass es halt jetzt erst zu spät angegangen und dann halt auch so Larifari angegangen worden ist.
Ja. Ja, das ist halt immer noch nicht das, was man sich erhofft hat, ne? Das stimmt schon. Wo wir aber gerade bei Regierungen sind, ich würde mal einen Step weiter nach außen treiben und auf Europa schauen. Denn wir reden ja immer ganz viel über DSGVO und dass DSGVO natürlich auch irgendwie dann bestimmte Sachen restriktiert. Und es gibt aber kaum Berichte darüber, dass die DSGVO in irgendeiner Art und Weise auch greift. Und deswegen habe ich hier mal ein positives Beispiel. Denn das Tochterunternehmen LinkedIn, also Microsoft-Tochter LinkedIn, hat eine Geldstrafe von wahrscheinlich 310 Millionen Euro bekommen. Weil die personenbezogenen Daten, also weil das Unternehmen personenbezogene Daten von Nutzern innerhalb der EU illegal für zielgerichtete Werbung verarbeitet hat. Und das ist nämlich laut DSGVO nicht konform. Und deswegen hat da die DSGVO durchgegriffen, beziehungsweise auch das irische Datenschutzkommission. Und daraufhin wurde dann wurde LinkedIn angewiesen, die Datenverarbeitungspraktiken an die DSGVO für Europa anzupassen. Und das finde ich prinzipiell einen guten Schritt, weil man dann nämlich auch sieht, dass die DSGVO nicht einfach nur irgendwie was. Bitte?
Cookie-Banner.
Ja.
Das ist das Einzige, was sie bisher hervorgebracht haben, Cookie-Banner. Ja. Großartig.
Ja, das ist wirklich, wirklich großartig, ja. Das, das hat zur Folge gehabt, dass Cookie-Banner jetzt mit Werbungspaketen oder Anti-Werbungspaketen ausgeblendet werden können, weil du jetzt ein Abo kaufen kannst, damit du keine Cookies. Ja, lassen wir das. Aber 310 Millionen Strafe. Weiß ich jetzt nicht, wie schmerzhaft das für LinkedIn ist, aber prinzipiell finde ich das gut, dass die DSGVO da einen Blick drauf hat, gerade was die zielgerichtete Datenverarbeitung angeht. Da hat sowohl WinFuture als auch der Spiegel drüber berichtet, der Spiegel auch nochmal ein bisschen ausführlicher, und die werden wir euch selbstverständlich auch unten in den Shownotes verlinken, damit ihr euch das einmal durchgucken könnt und sehen könnt, ja, die DSGVO tut da wirklich was. Genau. Dann haben wir noch eine kleine Nachricht zu Android-Systemen. Auch Android-System, beziehungsweise es gibt eine Sicherheitslücke in Samsung Android-Treibern, die wohl auch aktiv angegriffen wird. Da gibt es eine Use-After-Free-Sicherheitslücke, die Angreifern, wie gesagt, bereits ausnutzen. Der Treiber dient der Hardware-Beschleunigung von Multimedia-Funktionen, wie zum Beispiel der JPEG-Dekodierung und Bildgrößenänderung. Und dieses Use-After-Free-Lücke bedeutet im Endeffekt nichts anderes als, dass Programmcode fälschlicherweise auf Ressourcen zugreift, die bereits freigegeben wurden und deren Inhalt daher nicht definiert sind. Das lässt halt prinzipiell, oder das lässt sich oftmals zum Ausführen eingeschmuggelten Schadcodes missbrauchen, weil halt im Endeffekt die ich ja schon freigegebenen Programmcode auf bestimmte Ressourcen dann zugreifen lasse. Es gibt noch keine Details zu den Angriffen, also ob die ausgenutzt werden, inwieweit und wo das passiert ist. Da gibt es auch einen CVE für. Und ich weiß gerade gar nicht, wie der CVE bewertet ist. Können wir aber auch mal eben kurz nachgucken. Der CVE ist
hoch.
Ja, genau. der ist hoch.
Ja, weil man halt mit einer präparierten JPEG, die man ja nur angucken muss, halt Code ausführen könnte.
Ja, genau. Hätte Fahrradkette oder so.
Ich meine, man ist dann halt immer noch auf User-Level-Berechtigung, ne? Also man kann sich jetzt nicht irgendwie großartig was im System angucken, aber wenn man zum Beispiel, wenn die App, mit der man ja die Datei schon ansieht, da Berechtigung auf Dateien hat zum Beispiel, dann könnten damit natürlich dann Daten irgendwo hochgeladen werden oder was auch immer. Bilder geklaut. So eine Sache.
Ja. Es gibt auf jeden Fall schon Updates dafür. Die Updates führen aber teilweise dazu, dass die Samsung-Mobiltelefone lahmgelegt werden. Also prinzipiell auch eine Lösung. Aber vielleicht jetzt nicht so die richtige Lösung für die Benutzer. Schwierig, also dementsprechend. Aber auch da wieder, also hier würde ich dann durchaus sagen, updaten ist prinzipiell eine gute Idee, aber sollte man vielleicht noch 2 Tage mit warten, bis das Update dann auch richtig funktioniert und die Handys dann nicht mehr lahmgelegt werden.
Weil ja, wobei bei Handy-Updates, das geht dann sowieso meistens noch durch den Netzanbieter, der das ja auch noch freigeben muss und so Zeug. Von daher wurde das wahrscheinlich zurückgezogen, bevor das irgendwie größeren Schaden hier, zumindest in Deutschland, anlegen konnte.
Wahrscheinlich, ja. Und dann würde ich nur noch eine News ansprechen, unsere letzte News. Da geht es darum, dass, und das brennt, glaube ich, auch aktuell so ein bisschen hier im Baum. Ich habe selber auch schon Kunden, die darüber berichtet haben, dass sie betroffen sind. Der FortiManager von Fortinet hat eine kritische Sicherheitslücke, die wohl auch aktiv angegriffen wird.
Ich weiß überhaupt nicht, was das ist.
Fortinet ist ein Worte. Fortinet ist Hardware.
Cybersecurity. Okay.
Ist Hardware, die im Endeffekt vorgeschaltet wird als, ist es eine native Firewall? Ich meine, war wirklich im
ich wollte dich jetzt gar nicht so überrumpeln.
Hasse aber. Nein, also Fortinet ist
Firewalls, Endpoint Security und Intrusion.
Waren doch Firewalls, ja. Jetzt kurz Brainlag gehabt.
Und der FortiManager hat praktisch Zugriff, ich habe das jetzt selber mal ein bisschen gegoogelt, FortiManager hat praktisch Zugriff auf alles davon. Sollte natürlich dann dementsprechend auch sicher sein.
ja, genau. Dankeschön. Danke, dass du meinem langsamen Hirn auf die Sprünge geholfen hast. Der CVE ist auch als kritisch eingestuft mit 9,8. Ja. Macht auch irgendwo Sinn auf jeden Fall.
Ja. Ja, bei kritischer Infrastruktur sowieso immer.
Das sowieso, genau. Und wie du sagtest, ne, der FortiManager, der Zugriff halt auf die im Internets liegenden Firewalls etc. dann hat, sollte dann dementsprechend auch sicher sein. Es gibt auch schon korrigierte Softwareversionen, die Sicherheitslücke schließen. Es gibt aber auch durchaus Berichte, dass das nicht alles so funktioniert, wie Fortinet sich das vorstellt. Und die Updates dann leider die Sicherheitslücke nicht sofort schließen. Was ist es für eine Sicherheitslücke? Grundsätzlich geht es in der Sicherheitslücke halt darum, dass Cyberkriminelle im Internet, dass sie darüber die Möglichkeit bekommen, beliebigen Code oder beliebige Befehle mit sogenannter sorgsam präparierten Anfragen auszuführen, denn aufgrund einer fehlenden Authentifizierung in einer kritischen Funktion von FortiManager ist das möglich. Und wenn der FortiManager halt Zugriff auf alles hat und dann die Angreifer mit sorgsam präparierten Anfragen beliebigen Code oder beliebige Befehle ausführen können.
Ohne sich zu authentifizieren.
Genau, ist das eher
kannst du halt schwierig. den Firmenlaptop halt entsperren oder auch einfach in die U-Bahn stellen. So.
Ja. Das Ding ist sogar so weit gegangen, dass es nicht nur einen offiziellen CVE dafür gibt, sondern auch eine Warnung vom Zertbund, also vom BSI im Endeffekt. Der hat die Sicherheitslücke sogar als Stufe 10 eingestuft, also noch einen Tacken höher. Ich meine, 9,8 ist schon schwierig, beziehungsweise hoch. Da fehlt nicht mehr viel zu 10. Aber selbst das BSI hat im Endeffekt vor dieser Sicherheitslücke gewarnt. Und auch hier dringend, auch wenn die Vermutung nahe liegt, dass nicht immer alles hundertprozentig funktioniert, also nicht alle Sicherheitslücken hundertprozentig geschlossen werden, trotzdem einen Blick auf die Updates werfen und auf jeden Fall den FortiManager updaten. Damit das bald wieder funktioniert und diese Sicherheitslücke geschlossen wird.
Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, von daher. Sobald die Folge raus ist, wird es wahrscheinlich schon einen vernünftigen Patch geben.
Ja, genau.
Funktioniert. Also Patch gibt's ja schon, aber der funktioniert halt nur so.
Ja, genau. Das Problem war, dass halt am Dienstag, als das halt auch alles ins Rollen kam, halt von den Updates noch nicht ganz klar war, was diese Lösung oder es gab keine Details zu den Updates und man wusste nicht, was die korrigieren. Das wird mit Sicherheit jetzt auch schon.
Wahrscheinlich haben sie erstmal in der ersten Panik einfach irgendwie diesen Endpunkt deaktiviert, was natürlich dann dazu führt, dass die Software im Allgemeinen nicht richtig funktioniert.
Ja, genau. Genau, aber da auch dann wieder, ne, große Sicherheitslücke, die aber auch schnell geschlossen worden ist, oder sich dabei ist zu schließen, die dann hoffentlich keinen Schaden mehr in den Unternehmen anrichtet. Juti! So.
Wir sind am Ende angekommen.
Ich würde sagen, eine Stunde über News gequatscht, das reicht.
Ja, doch.
Oder?
Ne? Hm.
Ja. Und dann haben wir vielleicht bei der nächsten Folge, die wir gemeinsam haben, haben wir dann vielleicht auch ein Thema mit. Ansonsten, mit News werdet ihr ja so oder so auf jeden Fall versorgt. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr bis ans Ende mitgehört habt. Und ich würde sagen, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf Wiederhören.